Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater.
Heute mit Dr. Frederik Pferd. Viel Spaß!
Heute glauben viele noch, dass Zukunft fremdbestimmt ist. Ne? Zukunft wird von der Regierung vorgegeben oder Zukunft wird von der Technologie oder Zukunft wird von einer Organisation oder einer Firma oder von anderen Menschen einem vorgegeben. Und ich glaube, das ist falsch. Ne? Man sollte sich nicht die Frage stellen, was wird die Zukunft bringen, sondern vielmehr die Frage stellen, welche Zukunft möchte ich gestalten und wie möchte ich in Zukunft sein, ne, als Mensch.
Und damit moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich willkommen zurück zum New Work Chat Podcast, eurem Podcast für die neue Arbeitswelt. Mein Name ist Gabriel Rath. Ich hoste diesen Podcast seit 2018. Ich liebe es, hier mit interessanten Menschen darüber zu sprechen, wie die neue Arbeitswelt entsteht. Ich möchte herausfinden, wie ihre eigene Geschichte aussah und schaue natürlich, dass wir möglichst viele Learnings hier auch für uns herauskristallisieren. Heute ist Dr. Frederik Pferd bei mir. Er hat gerade ein Buch vorgelegt, What's Next is Now, How to Live Future Ready. Mit Zukunft kennt er sich ziemlich gut aus, denn er hat jahrelang genau an diesem Thema gearbeitet und zwar für Google. Er war Googles First and Former Chief Innovation Evangelist. Ich glaube, das übersetzen wir lieber nicht ins Deutsche. Hat das also dort aufgebaut bei Google, kommt aber ursprünglich aus Süddeutschland. Mittlerweile ist er einer der einflussreichsten Deutschen im Silicon Valley, wo er mit seiner Familie immer noch lebt. Und wir schauen heute rein in seine eigene Story. Wir schauen natürlich in das Buch. Ich durfte es vorab lesen. Es hat mir extrem gut gefallen, denn es geht nicht so nebulös über die Zukunft, sondern ganz konkret gibt er uns Methoden und Anleitungen mit, wie wir unsere eigene Zukunft gestalten können. Und wir sprechen natürlich auch über seine konkrete Arbeit. Er hat sogar den DFB schon beraten. Wer weiß, wo wir wären in dieser Fußball-Europameisterschaft ohne Frederik. Und wir schauen natürlich auch in seine Arbeit. Er ist Professor noch an der D-School der Stanford University und gibt dort auch Kurse. Also ein wirklich buntes Programm, was wir uns heute anschauen. Ich wünsche euch gute Unterhaltung. Und später auch gute Lektüre. What's next is now. Alles natürlich in den Shownotes.
New Work Chat Werbung.
Support für diesen Podcast kommt von Deskly, eurer neuen Workplace Management Plattform. Deskly gibt euren Mitarbeitenden eine intuitive App. Diese können sich dann darüber sehr einfach ihren Platz im Büro buchen und ihr seht, wie die Auslastung ist. So sind eigentlich alle happy, man kann das Büro weiterentwickeln und ich glaube, eine Weiterentwicklung brauchen wir. Und am Ende geht es also darum, gemeinsam zu schauen, was sind die Wünsche und wie können wir produktiver zusammenarbeiten. Ich packe euch den Link in die Shownotes. Da gibt es dann auch nochmal Informationen zu Referenzen. Bei über 1500 Unternehmen ist Deskly bereits im Einsatz. Und ich glaube, Desksharing wird uns zukünftig auf jeden Fall noch viel mehr beschäftigen. Insofern schaut euch das mal an.
Werbung Ende.
Ja, dann moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Freue mich sehr, dass Frederik da ist. Schöne Grüße aus Rostock, Norddeutschland.
Hallo Gabriel, danke, dass ich in deinem Podcast sein darf und viele Grüße hier aus den Santa Cruz Mountains.
Schön, dass du da bist. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Wir haben es jetzt mittlerweile 19.05 Uhr am Freitagabend. Wie viel Uhr ist es bei euch jetzt?
Genau, wir haben jetzt 10.05 Uhr. Und wir haben heute leichten Regen, genau. Ah. Das freut uns natürlich alle sehr, ja. Insbesondere die Pflanzen und die Natur. Genau, die Kinder sind in der Schule.
Und, ja, wir haben ja beide drei, ne?
Genau, richtig, ja. Wie alt sind deine?
Ich habe ja drei Töchter, die sind 14, 10 und 5.
Ach super, klasse, spannendes Alter.
Und du hast ja auch in deinem Buch ein bisschen von deiner Family geschrieben. Also das verbindet uns, das Thema. Und natürlich auch hat unser heutiges Podcast-Thema damit, glaube ich, viel zu tun. Weil wenn wir auch über die Zukunft reden, und darüber hast du ja ein wunderbares Buch geschrieben, was wir uns heute so ein bisschen vorknüpfen, dann ist uns das natürlich nicht nur ein Anliegen für uns selbst, sondern für unsere Lieben, für unsere Familie. Denn die sollen natürlich eine bestmögliche Zukunft auch erleben.
Genau, richtig. Unsere Kinder sollen nicht nur eine bessere Zukunft erleben, sondern sie sollen hoffentlich eine bessere Zukunft gestalten.
Ja.
Genau, und das ist so ein bisschen der Aufruf. Und bin auch da ganz davon überzeugt, ne? Wie du von deinen drei Töchtern jeden Tag lernen kannst und wie ich von meinen drei Kids jeden Tag lernen kann, wie sie über Zukunft nachdenken, welche Fragen sie stellen, welche Neugier sie auch mitbringen, bin ich absolut zuversichtlich, dass sie auch eine bessere Zukunft gestalten können. Genau.
Ja, genau. Und darum geht es heute auch um das Gestalten, um das aktive Element. Vorher wollen wir dich auch noch ein bisschen kennenlernen. Frederik, ich habe ja eine schöne Einstiegsfrage, die möchte ich auch dir stellen. Meine 10-jährige Tochter Mathilda, die spricht hier das Intro ein. Die wird also dann auch dich introduced haben sozusagen. Und ich würde dich mal bitten, ihr zu erklären, was du eigentlich so machst.
Ja, das ist eine spannende Frage. Meine Kinder stellen mir diese Frage auch recht häufig. Genau, insbesondere, weil sie dann nicht mehr meine Arbeit nur mit einer Institution verbinden, wie Stanford oder auch Google, sondern inhaltlich dann eben auch sehen, was ich mich beschäftige. Und ich habe so zwei Metaphern, glaube ich, die so ein bisschen beschreiben, was auch in meinem Buch vorkommt. Und das eine ist, dass dieses Buch wie ein Zauberstab für die Zukunft ist. Ja, es zeigt also den Menschen, wie du mit deinen Gedanken und auch mit deinen Taten zaubern kannst, um schwierige Situationen in coole Chancen zu verwandeln. Es geht also nicht darum, zu erraten, was morgen passiert, sondern darum, wie ein kluger Zauberer, der mutig ist und der aber auch freundlich ist, so die Zukunft, die du dir wünschst, wahr werden zu lassen, egal was passiert. Und dieses Bild ist für mich ein schönes Bild, weil Kinder, glaube ich, sich da recht schnell damit identifizieren können. Ne? Wir mögen alle Zauberer. Mhm. Wir finden auch alle die Zaubertricks begeisternd, aber wir finden es, glaube ich, noch spannender, wenn wir dann wissen, wie diese Zaubertricks auch funktionieren. Genau, und das ist so ein bisschen, worauf ich anspielen möchte. Die andere Metapher ist ein bisschen mehr bezogen auf das Wetter, mit dem wir uns alle immer wieder beschäftigen. Auch jedes Mal, wenn ich nach Deutschland reise, geht es erstmal immer über das Wetter. Und wir hatten ja heute auch am Anfang schon kurz erwähnt, dass es hier regnet. Und genau, dann nutze ich so diese Metapher vom Wetter eben auch, dass dieses Buch wie ein Regenschirm und eine Sonnenbrille in einem für deine Zukunft ist. Also es lehrt dich, wie du dich auf Sonnenschein, aber auch Regen vorbereiten kannst, sodass du immer bereit bist, egal ob ein Sturm oder strahlender Sonnenschein kommt. Es geht also nicht darum, den Wetterbericht für morgen zu kennen, sondern darum, ausgestattet und bereit zu sein, damit du die Zukunft genießen kannst, die du dir wünschst, komme was wolle. Und das ist so ein Aufruf, dass wir eben uns vorbereiten können, egal welches Wetter morgen sich zeigt, und dass wir auch die Chancen und Möglichkeiten haben, genau auch in dieser Zukunft was draus zu machen.
Als ich noch ein Kind war, da war ich oft bei meinem Opa, ich erinnere mich, und der hatte dieses PM-Magazin abonniert. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst. Da ging es sehr um Zukunft, um Innovation oder Erfindungen waren es dann eher. Innovation, weiß ich gar nicht, ob das Wort war. Und da ging es dann um selbstfahrende Autos und Tourismusausflüge in den Weltraum. Also Dinge, die wir heute haben, sozusagen.
Genau, richtig.
Also bei euch in San Francisco fahren ja die Taxis selbst, ne?
Absolut, genau.
Und das ist so krass, in doch wie kurzer Zeit Zukunft Gegenwart geworden ist. Nicht überall, aber an vielen Stellen. Und mich würde mal interessieren, wie dich das als Kind beschäftigt hat. Hast du dich auch schon mit Jules Verne, Science Fiction, diesen populären Zukunftsgeschichten beschäftigt oder kam das erst später bei dir?
Genau. Ganz ehrlich, habe ich als Kind und auch als Jugendlicher und auch in meinem Erwachsenenalter sehr wenig Bücher gelesen, fast keine Bücher gelesen. Ich kann mich noch erinnern, meine Tante hat mir, glaube ich, damals musste sie mir einen monetären Incentive von 10 D-Mark damals geben, damit ich ein Buch lese. Das waren die Vorstadtkrokodile, kann ich mich doch ganz gut daran erinnern. Das war das erste Buch, das ich wirklich von vorne bis hinten gelesen habe. Habe natürlich mich immer mit Büchern und mit anderen Sachen, auch mit Magazinen auseinandergesetzt, sie aber nie von vorne nach hinten gelesen, sondern immer so auszugsweise durchgeblättert und das, was mich neugierig gemacht hat, da bin ich dann tiefer eingestiegen. Du hattest vorher das PM-Magazin erwähnt, genau, für mich war, glaube ich, eher das Yps-Magazin.
Ah ja, genau.
Wahrscheinlich kennst du das noch.
Das kenne ich auch noch.
Da gab es immer was zu basteln, zu ausprobieren. Was
zu spionieren, manchmal.
Spionieren, genau. Was mich immer begeistert hat, genau, das war, glaube ich, als Kind oder Jugendlicher so mein Magazin oder auch, du sprachst von Fernsehserien, ich glaube, MacGyver war für mich so eine Serie, die mich inspiriert hat. Wenn man was, wahrscheinlich das Wort habe ich damals noch gar nicht gekannt als Kind, aber das hat mich so begeistert. Und ich hatte auch selber, kann ich mich noch gut daran erinnern, mir so eine Tasche zusammengebastelt, wo ich dann unterschiedliche Objekte drin habe. Man kann sich ja mal erinnern, MacGyver war ja dieser Mensch, der jedes Problem lösen konnte. Ne? Meistens mit einem Kaugummipapier und einem Paperclip oder mit einem Kugelschreiber, was auch immer. Und ich hatte genau dann unterschiedliche Materialien einfach in meiner Tasche und bin mit dieser Tasche dann auch immer rumgelaufen. Genau, habe versucht, Probleme zu erkennen oder zu sehen und dann was zu basteln. Meistens dann in der Garage von meinem Opa damals, der Ingenieur war. Und hab genau auch an Dingen dann rumgebastelt. Das war beispielsweise meine eigene Vespa oder mein Roller damals, war auch ausgezeichnet als der schnellste Roller in meiner Stadt damals, in Ravensburg. Illegalerweise natürlich. Legal waren, glaube ich, 50 zugelassen und meiner war bei 105, dann habe ich mal gemessen.
Ach, du hast den gepimpt.
Ein kleines bisschen, genau. dafür gab es für meinen Vater, glaube ich, auch ein paar Punkte dann in Flensburg damals. aber nichtsdestotrotz war es für mich, glaube ich, auch, als ich aufgewachsen bin, auch immer diese Neugier, die mich angetrieben hat. Und die habe ich beibehalten und die treibt mich heute noch an, Neues zu tun.
Also das ist ja auch schon ein Moment her, dass wir Kinder waren, aber jetzt haben wir selber welche und du hast da was Schönes gesagt, das habe ich nochmal mitgebracht. Du hast mal gesagt, für mich sind die kreativsten Menschen Kinder, denn sie besitzen eine Fähigkeit, Fragen zu stellen, Probleme zu erkennen und zu benennen. Sie haben auch eine Fähigkeit, Dinge in Frage zu stellen. Wir erleben das jeden Tag. Mhm. Also gerade das in Frage stellen, das geht ja morgens schon los. Warum soll ich aufstehen?
Genau.
Ich weiß nicht, wie gut das bei euch klappt. Bei uns ist das sehr unterschiedlich. Mhm. Und dann verlernen wir das offensichtlich ja als Erwachsene irgendwann. Wir passen uns dann so an und stellen diese Fragen oft nicht mehr. Ich weiß nicht, bei neuen Mitarbeitenden ist das manchmal auch so, oder? Wenn die ins Unternehmen kommen, dann stellen die nochmal so diese Fragen, warum ist denn das hier eigentlich so? Und dann gucken die anderen nach dem Motto, das machen wir halt hier schon immer so. Aber das finde ich ganz interessant, dass Kinder das ja ganz natürlich tun, ne? Und diese Kreativität und diese Neugier irgendwie so auch ausleben und dass wir es dann verlernen. Warum ist das so?
Ja, hoffentlich stellen die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter genau diese Frage. Warum macht ihr das so oder können wir das nicht anders machen? Ja. Weil das ist genau diese kindliche Herangehensweise, Dinge zu hinterfragen. Und Shunryu Suzuki ist ein Zen-Master, der hier in San Francisco und in den Santa Cruz Mountains Zen-Center aufgebaut hat vor einiger Zeit. Und ich bin dann ein ständiger Besucher dieses Zen-Centers und darf mich dann immer auf ein Kissen setzen, wenn ich mal die Zeit dazu finde. Auch Steve Jobs ist schon im Chikochi Zen-Center hier in den Santa Cruz Mountains sehr häufig auf einem kleinen Kissen gesessen. Nichtsdestotrotz hat Suzuki einen schönen Spruch mal kommuniziert, wenn dein Geist leer ist, ist er immer bereit für alles. Ne? Er ist offen für alles. Im Geist des Anfängers gibt es viele Möglichkeiten, im Geist des Experten gibt es wenige. Und das ist, glaube ich, ein schönes Zitat, wenn man sich auch Kinder anschaut, ne? Wie sie mit einem Beginner's Mindset oder meinem offenen Mindset an viele Fragen herangehen, auch an ihr komplettes Leben. Und wie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollten eben genau, wenn sie in neue Organisationen oder in Organisationen kommen, genau diesen Beginner's Mind eben auch mitbringen und weiter verfolgen, weil dann kann man eben viele Möglichkeiten erkennen, na, wie schon Suzuki hier schön beschrieben hat, und sich nicht von Experten oder Menschen, die schon lange in dieser Organisation sind, dann leiten lassen und zu sagen, so, das machen wir schon immer so und das sollten wir auch weiterhin so machen. Ich glaube, das ist der falsche Ansatz und das ist etwas, das ich immer mit mir trage, wenn ich so mich auf diesen Beginner's Mind dann auch zurück erinnere. Und nochmal das Bild von Kindern aufzugreifen, das ist doch faszinierend. Also Gabriel, du und ich, wir sind auch schon auf dem Boden herumgekrabbelt und haben alle Dinge in die Hand genommen, daran gerochen, in den Mund genommen, sie angeschaut, sie gespürt, ne, mit allen unseren Sinnen die Welt versucht zu verstehen und zu begreifen. Und das ist Neugier in ihrer purest Form, in ihrer reinsten Form. Und das ist etwas sehr, sehr Schönes, dass wir leider, was viele Studien zeigen, so im Erwachsenwerden oder im Erwachsenwerden wahrscheinlich ein bisschen verlernen. Ne? Sei es da soziale Strukturen eben diese Neugier nicht mehr genau zulassen oder sei es Organisationsstrukturen, seien es andere Vorbilder, die eben genau diese Neugier, Dinge in Frage zu stellen oder auszuprobieren, mit seinen Sinnen auch mal voll zu erkunden, ist einfach nicht mehr, nicht mehr en vogue wahrscheinlich in vielen dieser Strukturen. Das ist schade und das will ich so ein Stück weit wieder zurückbringen.
Das geht ja in der Schule auch schon los. Du bekommst das Wissen, also es wird dir vorgesetzt in Form von Büchern, auf den Tafeln etc. und dann bitte lernen. Anstatt man mit dem Problem startet und nach Ideen und Lösungen sucht oder die Kinder vielleicht mal selber drauf kommen lässt, was könnte man machen? Das verändert sich ja auch alles gerade durch ChatGPT und Co. Das haben die Kinder ja möglicherweise auch schon bei sich. Aber es wird immer noch so, es wird immer noch so vorgegangen, wie man das halt auch jahrzehntelang gemacht hat. Und das kann natürlich dann auch gar nicht dazu führen, dass wir dann mit einmal neugierig in der Arbeitswelt sind. Ne?
Absolut. Wenn man sich so in die Geschichte zurückbegibt, ich glaube, bis zum 17. Jahrhundert war die allgemeine Auffassung von Schicksal und Zukunft sehr, sehr stark an religiöse und auch kulturelle Überzeugungen angeknüpft. Ne? Also viele Menschen glaubten einfach, dass das Leben und die Zukunft eines Individuums weitgehend durch so einen göttlichen Willen oder durch unveränderliche kosmische Ordnungen bestimmt sei. Ne?
Ja.
Und heute glauben viele noch, dass Zukunft fremdbestimmt ist. Ne? Zukunft wird von der Regierung vorgegeben oder Zukunft wird von der Technologie oder Zukunft wird von einer Organisation oder einer Firma oder von anderen Menschen einem vorgegeben. Und ich glaube, das ist falsch. Ne? Man sollte sich nicht die Frage stellen, was wird die Zukunft bringen, sondern vielmehr die Frage stellen, welche Zukunft möchte ich gestalten und wie möchte ich in Zukunft sein, ne, als Mensch? Möchte ich offener sein? Möchte ich neugieriger sein? Möchte ich kinder, ne, also dieser Begriff von Kindness dann auch mit aufzunehmen? Oder möchte ich mehr liebend sein oder mehr Zuneigung zeigen oder Empathie? Und das sind, glaube ich, Dinge, die, wie du schon beschreibst, in Schulen heute noch nicht auf der Agenda, noch nicht auf dem Curriculum stehen, aber unglaublich wichtig werden, auch im Zuge der technologischen Entwicklung, wie du schon beschrieben hast. Hoffentlich haben alle Kids und Jugendliche und auch wir Erwachsene schon unseren AI-Partner oder Partnerin, die uns helfen, Aufgaben einfach besser zu machen. Und hoffentlich begeben wir uns nicht mehr in diese 17. Jahrhundert-Denkweise zurück, dass die Zukunft fremdbestimmt ist.
Es gibt eine Zukunftsfrage, die in der Schule gestellt wird. Was willst du denn mal werden? Unsere große Tochter, die hat gerade heute ihr einwöchiges Sozialpraktikum finalisiert. Das mussten die alle machen, 8. Klasse. Sie war im Kindergarten, hat ihr auch gut gefallen, hat ihr auch gut getan, glaube ich. Mal zu sehen, welche Konsequenzen das hat, wenn man später aufsteht und so weiter und so fort. Aber als ich sie dann gefragt habe, ob das was für sie sein könnte, sagte sie vielleicht, für sie ist das alles noch sehr, sehr weit weg. Das ist vielleicht auch ein Stück weit normal in dem Alter mit 14, aber die Lehrer und Lehrerinnen und wir auch als Eltern vor allen Dingen, ne, wir können das ja auch nicht alles an die Schulen delegieren, wir als Eltern könnten doch vielleicht viel mehr in den Dialog mit den Kindern gehen und auch mal so diese ganzen Optionen aufzeigen, die es ja heute gibt. Du kannst nach Amerika gehen, du kannst remote arbeiten für ein Startup in einem ganz anderen Teil der Erde. Es gibt so viele Möglichkeiten.
Genau, was möchte denn deine Tochter werden? Was war ihr Bild?
Irgendwas Kreatives. Sie sagt dann Illustratorin, meint damit aber was Gestalterisches. Und das lässt natürlich viel offen und das ist ja auch okay.
Mhm. Genau, ja. Und die Frage hat uns ja alle schon begleitet. Ne? Was willst du werden in Zukunft? Vielfach hat uns die Frage natürlich auch zur Verzweiflung gebracht, ne, wenn wir keine Antwort auf diese Frage haben, beziehungsweise ja, weil dann die Jobs, die wir uns vorgestellt haben, die gibt's dann gar nicht mehr, ne, wenn wir dann auf erwachsen sind. Von dem her ist es die absolut falsche Frage, die wir stellen. Ne? Kinder zu fragen, was willst du werden? Falsche Frage. Die richtige Frage sollte sein, wie möchtest du werden in Zukunft?
Ja.
Na, und dann haben wir nämlich die menschlichen Qualitäten, die wir entwickeln möchten, die wir leben möchten, wie ich gerade schon beschrieben habe. Da sind wir bei etwas, wo man sagt, hey, ich möchte empathischer werden. Ich möchte ein empathischer Mensch werden oder ich möchte ein liebender Mensch werden oder ich möchte ein Mensch werden, der dankbar ist. Na, diese Dinge. Und da geht deine Tochter, glaube ich, schon den richtigen Weg, wenn sie sagt, ich möchte etwas Kreatives werden.
Ja,
ne?
Ja.
Wie möchtest du werden? Ich möchte kreativ werden. Ne? Und das ist genau die Richtung, die man dann einschlagen kann. Und nicht Leute und Menschen von Anfang an in ein Rollenbild oder in eine noch schlimmer Berufsbezeichnung zu packen, die es wahrscheinlich in den nächsten Jahren dann eh nicht mehr gibt. Genau diese Visionen für Kinder aufzubauen, dass sie einen bestimmten Job machen müssen, sondern sie sollten sich lieber fragen, wie sie in Zukunft sein werden.
Ich wusste es auch lange überhaupt nicht und war dann froh, dass es nach dem Abitur einen Zivildienst gab. Dann hatte ich noch mal Zeit zu überlegen. Du hast ja auch Zivildienst gemacht, habe ich gesehen.
Genau, richtig, ja. Gabriel, wenn ich dich fragen darf, du hast gerade gesagt, du wusstest auch noch lange nicht. Also ich weiß bis heute nicht, was ich werden will. Ich glaube, ich habe die Frage auch beiseite geschoben, weil ich die Frage auch nicht beantworten will. Ne? Ich glaube,
ja.
Für mich habe ich die Frage ersetzt, so wie ich werden will in Zukunft. Aber hast du dir für dich schon beantwortet?
Nee, ich bin dann einfach auch Schritt für Schritt gegangen. Und ich weiß, viele von meinen Freunden oder aus der Schulklasse haben dann BWL studiert, um das dann auch weiter vor sich herzuschieben. Einerseits vielleicht die Frage, was? Genau, das weiß man dann ja auch gar nicht. Aber auch überhaupt die Frage, welche Richtung schlage ich ein? Mhm. Und es hat uns aber auch niemand irgendwie an die Hand genommen und mal mit uns in Form eines Sparrings, Coachings oder was auch immer, mal überlegt, was sind denn überhaupt deine Stärken oder deine Interessen? Wie hast du für dich deine Richtung gefunden?
Genau, vielleicht noch mal einen ganz kurzen Exkurs. Wir haben uns in Stanford mal genau mit der Frage beschäftigt, wie Bildung in Zukunft aussehen kann. Das war vor einigen Jahren und dann haben wir das als Reimagine Education 2025 beschrieben und wir sind dann zu einer Idee gekommen und zu einem Ergebnis, dass es ja relativ hilfreich wäre, wenn wir Studierende nicht mehr Majors, also eine Richtung definieren lassen. Also ich studiere Major Engineering oder Medical Major oder was auch immer, sondern Missions erklären lassen. Das heißt, was ist deine Mission? Was willst du nicht nur erreichen, sondern welches Problem möchtest du lösen und auf welche Mission möchtest du dich begeben? Und das war für mich unglaublich faszinierend und da sind heute noch meine Kolleginnen und Kollegen dabei, dass man genau in diese Richtung gehen müsste, auch schon viel früher bei Kindern anzusetzen, zu fragen, welche Mission möchtest du im Leben verfolgen? Also was sind einige der Werte, die du vertrittst, aber was möchtest du dann auch damit erreichen und verändern in der Welt? Und Zivildienst ist ein schönes Beispiel. Man hat mir nachgesagt, dass ich wieder auf dieses Bild der schnellste Roller in meiner Heimatstadt, war ich dann auch das schnellste Essen auf Rädern.
Mit deinem Roller?
Damals dann mit dem Auto schon, genau. Ich habe dann mit 18 meinen Führerschein gemacht und habe dann auch die Zeit beim Zivildienst wirklich dafür genutzt, um genau in Arbeit einzusteigen, wo man anderen Menschen helfen kann. Ne? Ja. Was ich glaube, die höchste Form von Arbeit ist, ne? Wenn man anderen Menschen helfen kann und sie unterstützen kann. Habe sehr viel mit Alzheimer-Patienten gearbeitet und bin in unterschiedliche Lebenswelten eingetaucht, ne? wie Menschen im Alter eben leben und versucht, genau sie zu unterstützen. Und das war eine sehr, sehr prägnante Zeit, eine sehr, sehr hilfreiche Zeit für mich, dann auch festzustellen, dass man eigentlich Arbeit suchen sollte oder Arbeiten machen sollte, die immer anderen Menschen helfen. Und das war eine sehr, sehr wichtige Zeit und ich hoffe, für dich war das ein ähnliches Erlebnis. Aber erzähl doch mal.
Meine Mutter arbeitete schon lange als Krankenschwester und das in der mobilen Altenpflege bei der Caritas. Und so kam dann die Idee auf, dass ich dort vielleicht auch meinen Zivildienst machen könnte. Da gab es aber keine Möglichkeit und dann bin ich in einen anderen Stadtteil in Rostock in ein Altenpflegeheim und habe da meinen Zivildienst gemacht. Und es war am Anfang sehr hart, weil im Altenpflegeheim ist es nicht romantisch. Es ist keine Residenz gewesen, sondern es waren wirklich viele Fälle von abgeschoben von der Familie, selten Besuch bekommen, schwere Krankheitsfälle. Und da war ich dann und hab eine ganz andere Dimension eigentlich auch des Lebens nochmal kennengelernt. Also diese endliche Dimension natürlich, dieses es ist dann vorbei, damit hatte ich vorher nichts zu tun. Und über dieses Thema Tod, wenn du das erlebst, du baust Beziehungen auf zu Menschen, das hast du mit Sicherheit ja auch erlebt, und dann sind die Menschen irgendwann nicht mehr da. Das machte mir nochmal sehr bewusst, wie wertvoll das Leben ist und wie wertvoll die Zeit ist, die wir haben und wie kurz sie auch vielleicht sein kann.
New Work Chat Werbung.
Support für diesen Podcast kommt von der Neuen Narrative, dem Magazin für die neue Arbeitswelt. Das Ganze kommt als Abo zu euch in die Company oder auch in den Briefkasten nach Hause. Mittlerweile schon die 20. Ausgabe, mein Lieblingsprintmagazin und nicht nur wunderbar illustriert, sondern auch wirklich nachhaltig. Ich kann es euch nur empfehlen, in der aktuellen Ausgabe geht es unter anderem um den New Work Chat Podcast. Freue mich sehr dabei zu sein. Abonniert euch das Magazin. Ihr tut euch und euren Unternehmen und auch euren Kunden und Kundinnen damit echt was Gutes.
Werbung Ende.
Da haben wir nochmal was uns vereint. Meine Mutter war auch Krankenschwester. Von dem her haben wir beide drei Kids. Unsere Mütter, Krankenschwester. Mal sehen, was wir noch. Und Zivildienst, beide. Genau, mal schauen, was wir noch gemeinsam haben. Und vielleicht finden wir das im Laufe des Gesprächs noch raus.
Du hast dann angefangen zu studieren und dann auch gegründet. Ein Startup. Erzähl mal aus der Zeit.
Genau. Ich habe dann den Sprung von Ravensburg, was man sich als eine Kleinstadt im Süden Deutschlands vorstellen muss, wo Ravensburger Spiele erfunden wurden. Das ist, glaube ich, ein Begriff für sehr, sehr viele. Aber gleichzeitig auch ein sehr traditionelles Umfeld. Ne? Also da verändert sich eigentlich nichts und hat sich in meiner Jugend auch wirklich nichts verändert in der Stadt. Was was so ein Sicherheitsgefühl einfach ausgelöst hat. Ne? Man weiß, wo alles ist und wer wo ist und wie alles funktioniert und so weiter. Von dem her war der Schritt für mich dann über den Bodensee, was der nur 30 Minuten von Ravensburg entfernt ist, ein relativ großer Schritt, dann nach Konstanz zu gehen. Genau, aber das war mein erster Schritt sozusagen aus dieser sicheren, komfortablen Umgebung, wo man alle kennt und alles kennt und sich nichts verändert, genau, mal was Neues zu probieren. Und das hat mich dann fasziniert, weil man neue Menschen kennenlernt, man lernt im Studium neue Dinge kennen und so weiter. Und hat mich dann dazu getrieben, dass ich mir vorgenommen habe, mal auf in so vielen Ländern wie möglich zu leben und zu arbeiten und einfach zu schauen, was auf der Welt passiert. Genau. Und habe dann während meiner Promotion, wobei es um Technologien im Bildungskontext ging, also wie kann man neue Technologien für Bildung einsetzen, habe mich dann die Promotion zum Gründen inspiriert und habe dann ein Learning Design Lab aufgebaut, das genau Lehrkräfte helfen sollte, neue Technologien zu integrieren, ne? Und die Potenziale von damals Web 2.0, vielleicht kannst du dich noch erinnern, die Wikis, oh ja. Weblogs oder was wir jetzt auch machen, Podcasts.
Da gab es auch noch den Google Reader, genau. Den man Blogs abonniert hat.
Absolut, genau. Faszinierende Technologien und unglaubliches Potenzial eben auch. Kreationspotenzial, das heißt, was zu entwickeln, was zu gestalten, was wir jetzt machen, ne? Content zu entwickeln, Experiences und so weiter. Das Startup ist gescheitert aus unterschiedlichen Gründen. Ein Grund war natürlich auch, die Relevanz war einfach nicht gesehen von Lehrkräften auch zu sagen, diese neuen Technologien müssen wir im Unterrichtsalltag dann auch einführen und die haben auch ein gewisses Potenzial. Das heißt, meine Doktorarbeit wurde von wenigen gelesen, bis die Pandemie dann ausgebrochen ist, ne? Wo dann über Nacht alle plötzlich im Homeschooling, ob das an Universitäten, in Schulen, global wurde dann anders unterrichtet und auch gelehrt und gelernt. Und dann plötzlich war meine Inbox voll von Anfragen, hey Frederik, du hast doch da mal was zu geschrieben und auch zu promoviert und so weiter.
Fast zu früh.
Und weiß ich nicht. Aber klar, das war natürlich für mich so ein interessanter Insight zu sagen, das war vielleicht einfach 10 Jahre zu früh. Ja. Genau. Zu sagen, hier neue Technologien sind etwas, die Potenziale bieten, auch im Bildungskontext. Und ich habe damals noch während dem Studium, weiß ich noch ganz genau, mein Doktorvater gefragt, ob wir Budget bekommen, als damals der erste iPod gelauncht wurde. Und hatten tatsächlich irgendwie mit Umwegen, es war ganz kompliziert, dann eben auch von der Universität für so neue Technologien und Produkte eben Budget zu bekommen, weil es ja ein Consumer Product eigentlich ist, ne? Und da habe ich gesagt, nee, da mache ich meine Forschungsarbeit damit und haben dann auch den ersten Podcast damals gelauncht an der Uni. Unglaublich faszinierend, da ging es auch um ein Auslandsstudium in Asien für Studierende, die dann Podcasts generiert haben über ihre Erfahrungen in China, Japan und auch Korea. Und es war ein absolut tolles Projekt, genau. Und war aber dann wahrscheinlich auch zu früh, weil dann Podcasting irgendwie wieder verschwunden ist von der Leinwand.
Es gab so ein paar Wellenbewegungen, fand ich, ne? Also es war irgendwie schon lange da, dann kam das irgendwie immer mal, dann war es wieder weg und jetzt ist es ja mittlerweile mega Mainstream. Absolut, also ich habe gerade gelesen, in Deutschland hören 4 Millionen immerhin jeden Tag einen Podcast, was schon nicht schlecht ist. Mhm. Und wir sind irgendwie Platz 4 weltweit. Ich glaube, in den USA gibt es die meisten Podcast-Hörer und Hörerinnen, wenn ich mich erinnere.
Genau, faszinierend, ja.
Und du hast in deinem Buch ja auch ein bisschen geschrieben, auch man kann sehr schön, wenn man das liest, auch so deine Story nachvollziehen. Also auch du nimmst uns so ein bisschen mit, auch durch deine Episoden und dann natürlich auch, wie du zu Google gekommen bist. Mich würde auch nochmal interessieren, wie du Google vorher erlebt hast, bevor du dahin kamst.
Ja, das war 2009, 2010. Und Google war natürlich etwas, was ein Startup aus dem Silicon Valley, die eine unglaublich faszinierende Technologie haben, die mit einer unglaublich einfachen Art und Weise dann dir auch geholfen haben, die Informationen zu finden, die du gesucht hast. Ne? Und das war natürlich zu der Zeit ein Stück weit revolutionär. Und genau, für mich dann eben der Weg zu Google ging erstmal über Stanford. Ne? Ich war immer der Überzeugung, dass man nicht bestimmen kann, woher man kommt. Ne? Also ich habe mir nicht rausgesucht, woher ich komme und wie man aufwächst, sondern man kann nur bestimmen, wohin man geht. Und für mich dann war relativ schnell klar, dass diese Faszination, die Google, aber auch Stanford, Silicon Valley, Kalifornien, ich habe dann mal Long Beach, Kalifornien studiert, habe 6-7 Monate auf einer Luftmatratze geschlafen mit 4-5 anderen in einem kleinen Apartment, nur um diesen kalifornischen Traum irgendwie zu erleben und zu leben. Habe dort studiert, genau, für eine Zeit lang. Bin dann wieder zurückgegangen nach Deutschland und dann nach New York an die Columbia University und war immer schon ganz begeistert von eben auch dem Silicon Valley, weil das so ein was Neues war und mir hat der Spirit gefallen und so weiter. Aber der Weg dorthin ist natürlich kein linearer, ne? Wenn man sich jetzt das zurückblickend anschaut. Sondern ich habe über 80 Bewerbungen damals geschrieben während meiner Promotionszeit an die unterschiedlichsten Universitäten, eben mit dem Interesse, dass Innovation, Bildung, Kreativität, aber auch Technologie, ne, in meiner Forschungsarbeit eine sehr, sehr große Rolle gespielt haben. Und dann hat tatsächlich sich Stanford gemeldet und hat mit mir ein Gespräch geführt und die fanden das unglaublich spannend, was ich da mache und auch wie ich es mache und haben mich dann eingeladen, genau, an das Center for Design Research, war da Visiting Scholar für einige Zeit und habe dann bei einer älteren Dame in einer relativ kleinen Wohnung in Mountain View, das so circa 35 bis 40 Minuten von Stanford entfernt ist, gewohnt. Und bin dann jeden Morgen mit dem Bus, mit öffentlichen Verkehrsmitteln, da musste man immer nur 1,50 Dollar in Münzen einwerfen in den Bus auf dem El Camino. Bin dann nach Stanford gefahren und dort mit dem Fahrrad auf dem Campus habe mich rumbewegt, in verschiedenste Departments reingeguckt. Alles ist relativ offen, ne? Man kann sich in verschiedene Vorlesungen reinsetzen und habe dann dort meine Forschungsarbeiten weitergetrieben. Und bin dann, genau, mit der D-School Community dort in Verbindung gekommen, habe mich begeistert, was die gemacht haben, wie sie es gemacht haben, hat mich an meine MacGyver-Zeit erinnert, weil man dann ähnlich wie mit Prototyping und Experimenting und auch der Ansatz hat mir einfach unglaublich gefallen, weil es so ein anderes Art von Lernen und Lehren war. Genau, und habe dann dort in relativ kurzer Zeit auch den ersten Deep Prize gewonnen. War eine Auszeichnung da damals für Projekte, Kreativprojekte. Ich hatte ein Projekt mit Myanmar, wo wir dort Bildung versucht haben, neu zu denken. Und genau, und bin dann an dem Google Campus eines Tages aufgetaucht mit meiner damaligen Freundin, die jetzt meine Frau ist, mit Angela. Und wir waren natürlich fasziniert, ne? Die bunten Schirme, der erste Eindruck, wie Menschen arbeiten, aber auch so ein Gefühl von Wärme, ein Gefühl von, das ist eine schöne Community und so weiter. Gleichzeitig im Hinterkopf eben auch, dass sie eine sehr, sehr relevante Technologie eben auch haben. Und genau, bin dann in die Rezeption und habe mich dort mit der Dame unterhalten, habe gefragt, wie können wir denn hier eine Tour bekommen? Können wir irgendwie auch reingehen? Man konnte sich alles draußen anschauen. Und sie meinte nur, ja, man muss eines der drei Knöpfe drücken, die sich hier auf dem Display zeigen. Der erste Knopf war für Business Visit, also wenn man irgendwie ein Business mit Google machen möchte. Zweiter Knopf war für Social Visit, also wenn man jemanden kennt, ne, dann kann man dort zum Mittagessen mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gehen. Oder eben Interview war der dritte Knopf. Alle drei für mich nicht relevant, hatte weder Business noch ein Social Kontakt noch ein Interview. Mhm. Und habe dann meiner Frau in die Augen geschaut und habe gesagt, I wanna be back. Ne, ich will hier zurückkommen. Und ich will irgendwann mal diesen Interview-Knopf drücken.
Ja, da ist sie aus den USA, deine Frau?
Die ist auch aus Deutschland, genau, aus okay. Wangen, genau. Und hat mich damals besucht. Und genau, und wir haben dann genau gelacht und gedacht, ja, das wird wahrscheinlich eh nicht passieren. Hab dann aber alles daran gesetzt, wirklich irgendwann mal diesen Interview-Knopf zu drücken. Und drücken zu dürfen. Und es war genau ein Jahr später. Die Rezeptionistin war nicht mehr an dem Ort, aber die drei Knöpfe gab es noch. Und ich bin damit mit Aufregung verbunden mit dem Excitement und genau auch dem Respekt und was alles als Emotion dann auch mitkommt, habe ich dann den Interview-Button gedrückt und habe mich dann über 14 Interviews und relativ spannende Projekte über 3 Monate lang mich dem vielleicht besten Bewerbungsprozess, den ich jemals durchlaufen habe. Ich habe nicht viele durchlaufen, aber der war wirklich herausragend. Habe ich mich dann für den Job entschieden, um Innovation, Kreativität auch in Google voranzutreiben. Und genau, der Rest ist Geschichte.
Was können dann Unternehmen von Google lernen in Sachen Recruiting? Es ist ja nach wie vor so, dass man viele, viele Ebenen durchlaufen muss, um bei Google anzukommen.
Genau, ich habe damals meinen ganzen Interviewprozess und auch meine Denkweise und wie ich an die Projekte herangegangen bin, zu dokumentieren. Habe da ein kurzes Video draus gemacht. Das ist heute noch auf YouTube. Es ist ein älteres Video, aber ich bin, glaube ich, immer noch recht stolz darauf, wie man so ein Prozess auch transparent machen kann. Ne? Es hat unglaublich viel Spaß gemacht, weil es herausfordernd war. Gleichzeitig war sehr viel Support da. Die Menschen, die man kennengelernt hat auf dem Weg, waren alle offen, herzlich, unterstützend und hatten auch so eine Begeisterung einfach für die Arbeit, die man macht und genau und für die Firma. Von dem her was ein toller Prozess, der hoffentlich viele andere Firmen auch inspiriert, ähnliche Recruiting-Maßnahmen auch durchzuführen. Ich glaube, das eine, was ich so als Lesson Learned mitnehme, aus beiden Perspektiven, glaube ich. Ich habe dann das Onboarding auch gestaltet, eine Zeit lang bei Google für die sogenannten Noogler, New ja. Employees, genau, da kamen Hunderte pro Woche, genau, habe dann mit denen Innovationschallenges gemacht und denen die größten Fragen sozusagen gegeben und die durften dann erste Lösungen und kreative Ideen entwickeln in ihrer ersten Woche bei Google bis hin zu dem Leadership Onboarding, ne? Also von dem Cloud CEO, den ich Onboarding gestalten durfte, bis hin zu anderen tollen Menschen, die dann in die Organisation gekommen sind. Also die Perspektive, aber auch die Perspektive von mich als selber jemand, der den Recruiting-Prozess durchlebt hat, ist, glaube ich, das Einzige, was ich anderen Firmen auch empfehlen kann, ist genau diesen Beginner's Mind, ne, dass man den respektiert, den die Menschen mitbringen. Ne? Also erstens diese Leidenschaft, die dann Menschen haben, wenn sie sich für die Firma entscheiden und gleichzeitig auch die Fragen, aber auch ersten Ideen, die sie mitbringen, zu sagen, hey, können wir das nicht anders machen? Ja, ich möchte es mal anders ausprobieren. Und diese Offenheit dann zu zeigen als Firma und sagen, ja klar, da kommen die kreativsten Köpfe, die wollen bei uns arbeiten. Denen werden wir den Teufel tun, zu sagen, wie es geht, ne? Sondern wir wollen ja von denen lernen, wie wir es besser machen können. Und wenn man das beibehält in dem kompletten Prozess, dann hat man, glaube ich, sehr, sehr viel erreicht.
Das kann ich mir auch gut vorstellen. Und ich kenne das auch, dass man dann auch fragt, also was fällt euch denn auf und was denkt ihr dann? Und dann nimmt man das auf und dann, ja, passiert schlimmstenfalls gar nichts damit. Genau. Und ich denke auch, es wäre eine gute Idee, das ernst zu nehmen und zu respektieren. Nochmal zu deinem Start bei Google, da schreibst du ja auch drüber. Ich würde nochmal ganz kurz auch nochmal was rausnehmen, was du davor über dein Startup oder über den Fehl geschrieben hast. Das hängt nämlich damit zusammen. Du schreibst da, the big learning for me from this experience was a little shocking, but also very simple. It isn't about the technology, it's about the attitude. Und als du dann gestartet bist, schreibst du, I joined one of world's biggest technology companies to teach them that it's not about the technology.
Genau.
Also wie sah dein Einstieg da aus? Weil du mit deinem Learning ja auch da reinkamst und also ich habe bei Google noch nicht gearbeitet, aber die Leute lieben ja Technologie dort, ne?
Ich hoffe, wir lieben alle Technologie. Ne? Das ist ja, also wir sind ja alle begeistert zu einem gewissen Maße von, ob das jetzt AI ist, ob das das eigene Smartphone ist. Also die Begeisterung zeigt sich ja, indem wir das ständig ja bei uns tragen und ständig damit interagieren und Dinge damit erledigen. Ne? Oder ob das unser Laptop ist oder unsere VR-Brille oder unser Robotaxi oder Self-Driving Cars, whatever it is. Ne? Was immer es auch ist, die Technologie begeistert ja viele. Ne? Ich glaube, die meisten Menschen auf dieser Welt, weil es ja einen wirklichen Nutzen auch bringt. Aber wenn man sich genau anschaut, wie Innovation entsteht, ist es eben nicht die Technologie, die Innovation hervorbringt, sondern es sind ja die Menschen, ne, die mit Ideen, mit Begeisterung, mit Freude am Experimentieren eben genau Innovation hervorbringen und damit auch Zukunft gestalten. Und das ist für mich so, ich glaube, was mich immer begleitet und was ich auch so in die Welt hinaustragen möchte, ist, dass es eben nicht die Technologie ist, die unsere Zukunft bestimmt, sondern es sind die Menschen mit ihren Ideen. Und Technologie spielt natürlich eine große Rolle. Aber ich, es ist
mehr
unsere.
Mehr als Enabler, ja.
Genau, richtig. Ja, es ist unsere innere Einstellung, es ist unser, wie ich es im Buch beschreibe, unser Mindstate, ja, das so über Optimismus geprägt ist, über Offenheit, Neugier, Experimentierfreude, ja. Empathie. Das sind so die Dinge, wo ich gemerkt habe, die erzeugen nicht nur Innovation, sondern die kreieren Zukunft und die geben dir die besten Möglichkeiten, wie diese Zukunft danach aussehen kann.
In Deutschland haben wir in den letzten Jahren oder in den letzten 10 Jahren vielleicht auch, da kam dann so das große Thema digitale Transformation, die Industrie, die Wirtschaft braucht jetzt diesen Fortschritt und da müssen wir beim Mindset anfangen. Also bitte jetzt Mindset und dann kamen Beratungen und Coaches und Mindset-Training. Aber man kann ja auch auf keinen Knopf drücken und das Mindset verändert sich. Man kann nicht mit einmal wieder diese kindliche Neugier haben. Wie hast du auch mit Menschen gearbeitet, um das ein Stück weit vielleicht anzuregen?
Schon das Wort digitale Transformation wäre mal interessant, die Menschen zu fragen, was löst es für ein Gefühl in einem aus? Ne? Für viele ist natürlich Transformation erstmal etwas Negatives. Ne? Es ist Veränderung. Und dann noch gepaart mit Digitalisierung. Und die Digitalisierung ist ja dann eben auch das, was man so als die negative Seite wahrscheinlich von Technologie und Digitalisierung erfährt. Ne? Nicht immer die positiven. Und dann ist es ganz wichtig, man muss digitale Transformation machen. Also das Wort muss ist ja immer dabei. Wir müssen jetzt. Wir müssen jetzt. Ja. Ich habe noch wenige gehört, die sagen, ich darf. Ne? Ich darf Zukunft gestalten. Ich darf was anders machen. Und wenn man sich mal dieses Naturgesetz verinnerlicht, dass Veränderung der Normalzustand ist, ne? Alles verändert sich zu jeder Zeit. Immer. Es gibt nichts, was sich nicht verändert, ne, in diesem Universum. Und dann sagt, okay, das ist gegeben, dass Dinge sich verändern. Wie kann ich das als Chance sehen für mich selber, was Neues zu machen? und was Neues auszuprobieren. Und dann hat man die vielleicht die Möglichkeit, sich auch mal selber zu hinterfragen oder zu reflektieren. Wie hat man sich denn gefühlt am November 22, ne, als OpenAI ChatGPT zugänglich gemacht hat? Wie hat man sich gefühlt im März 2020, als die Pandemie ausgebrochen ist? Also wie fühlt man sich, wenn Veränderungen in diesem radikalen Ausmaß dann stattfindet? Wirft man da die Hände in die Luft und sagt, yes, endlich, ne, passiert hier was richtig Großes? Oder ist es mit Angst verhaftet und man sagt, oh mein Gott, ich weiß nicht, was hier passiert und es ist ja alles schlimm und dramatisch und andere sind ja dafür verantwortlich und ich suche jetzt einen Schuldigen oder eine Schuldige. Na, also wie fühlt man sich in diesen Momenten, wo Veränderung sich so extrem zeigt? Und was ich Menschen mitgeben möchte, ist, dass man weg von der Frage kommt, was wird die Zukunft bringen? Und man dann in den Angstzustand verfällt, wenn sich Zukunft zeigt, ne, in dem Moment, hinzu, welche Zukunft will ich gestalten? Wie kann ich mich selber auch vorbereiten durch meine innere Einstellung zu Veränderung dahingehend, dass ich Zukunft besser erfinden kann und dass mein nächster Schritt von mir selber gewählt wird, ne, weil ich habe mehr unter Kontrolle, als ich eigentlich denke. Und das ist etwas, was mich nicht nur mit Hoffnung ist auch etwas Passives, ne, sondern mit Leidenschaft. Wie sagt man?
Gibt es ein englisches Wort dafür?
I have a passion for it. Ne? Also ich habe die Leidenschaft dafür, dass ich den Menschen zeigen kann und auch beweisen kann, dass sie die Möglichkeit haben, in jedem Moment zu entscheiden, wie ihre Zukunft aussieht. Und wenn man sich das als für mich vielleicht meine Lebensmission vornimmt, dann kann ich es kaum erwarten, erstens, dass die Zukunft passiert und kann es kaum erwarten, dass ich noch hoffentlich viele Jahre damit verbringen darf. Weil dann sind wir wieder bei dem Punkt, dass man dort anderen Menschen helfen kann. Und das ist, glaube ich, eines der wertvollsten Dinge, die man im Leben machen darf.
Das ist ein Stück weit auch die Mission dieses Podcasts, ehrlich gesagt. Also New Work Chat, also denk mal neu über deine Arbeit nach mit einer neuen Perspektive, weil wir sehen das immer wieder. Es gibt die Gallup-Studie, das ist somit die berühmteste, die zeigt Jahr für Jahr, ein Großteil macht Dienst nach Vorschrift, ein ganzer Anteil hat sogar innerlich gekündigt. Wir haben das in den USA ja auch gesehen. Viele haben dann irgendwann auch gesagt, ich habe die Schnauze voll. Das ist ja immerhin auch schon mal eine Entscheidung. Aber überhaupt zu sehen, was möglich ist, und dann muss man natürlich aus dem Energiesparmodus raus und in dieses Ungewisse rein. Das mögen wir ja nicht so gerne, in Deutschland schon gar nicht. Mhm. Genau. Ich glaube, in den USA ist das ja immer nochmal eine andere Geschichte mit, wir probieren was aus und wir lernen dann aus den Fehlern oder wie auch immer man das nennt. Aber das ist eigentlich auch die Idee dieses Podcasts, über positive Geschichten, über Menschen, die auch von ihren Stories erzählen, zu inspirieren und Mut zu machen, weil ich glaube, Mut braucht es dann am Ende ja auch.
Absolut, genau. Wenn man sich so anschaut, wie Arbeitswelt sich auch entwickelt hat oder verändert hat. Wir hatten vorher vom 17. Jahrhundert gesprochen. Wenn man sich aber das Industriezeitalter anschaut und es gab mal einen Film mit Charlie Chaplin, der hieß Modern Times. Den gibt es immer noch, wo Charlie Chaplin an einem Fließband steht und versucht, Schrauben anzuziehen und da nicht mehr hinterherkommt. Man belächelt diese Arbeit, die damals stattgefunden hat. Aber ich bin der Überzeugung, dass wir in 30, 40 Jahren, wenn wir uns wieder treffen, Gabriel, dass wir genau auch auf den heutigen Tag, auf den 12. April 24 zurückschauen und denken so, meine Güte, was haben wir da von der Arbeit gemacht? Ne? Oder wie sah Arbeit für viele Menschen aus? Ne? Ja. Vor einem Screen zu sitzen und Slides zu basteln oder Spreadsheets auszufüllen, von 9 Uhr bis 5 Uhr mit einer Stunde Pause und dann meistens frustriert über die Kolleginnen und Kollegen nach Hause zu gehen. Ne? Das ist so ein Bild, dass man natürlich nicht überall zu jeder Zeit findet. Ne? Ich übertreibe ein bisschen. So wie in diesem Modern Times Film natürlich auch sehr, sehr übertrieben wird. Aber man muss sich dann schon die Frage stellen, wie will ich denn heute arbeiten? Wie will ich denn heute leben? Ne? Ja. Und habe ich die Möglichkeit, mir auszusuchen, das auch zu tun? Und ich bin davon überzeugt, ja, jeder und jede hat die Möglichkeit, sich das auszusuchen. Und da geht es nicht darum, ob man die Ressourcen dafür hat, ob man die Zeit dafür hat oder die richtige Organisation oder den richtigen Partner oder Partnerin, sondern es geht darum, wie kann man diese Qualitäten oder die Dimensionen, die ich auch beschreibe, wie Optimismus, ne, Offenheit, Neugier, Experimentieren, Empathie, das sind alles Dinge, die kosten einen kein Geld, die kann man aber jeden Tag im Kleinen, aber auch im Großen leben. Ne? Also wenn man offener ist, ne, und sich mal beispielsweise, wenn man einen Arztbesuch hat und sich in das in den Raum setzt mit anderen Patientinnen und Patienten und sich dann das Magazin mal einfach nimmt, das nicht ganz oben liegt, sondern ganz unten liegt, das man sonst wahrscheinlich noch nie lesen würde.
Ja, Apothekenrundschau.
Nicht das PM oder das Yps-Magazin oder ja, vielleicht die Apothekenrundschau, keine Ahnung, welches Magazin, und sich das mal vornimmt, dann praktiziert man Offenheit. Ne? Dann ist man mal offen für eine andere Perspektive, eine andere Idee, bekommt aber auch gleichzeitig Inspiration. Oder wenn man sich einen Mietwagen nimmt, einfach mal den Radiosender laufen zu lassen, der vorher eingestellt wurde. Ne? Oder die Navigation, wo sind andere Menschen hingefahren? Ne? Und sich einfach dafür mal zu interessieren. Das ist Offenheit, die man praktizieren kann. Und gleichzeitig kann man eben auch Dankbarkeit praktizieren. Das kostet auch kein Geld. Ne? Also wie kann ich in meinem Arbeitsumfeld den Menschen, mit denen ich arbeite, auch mal Dankbarkeit zeigen und sagen, hey, Gabriel, vielen Dank, was du heute geleistet hast oder wie du heute in diesem Meeting aufgetreten bist oder was auch immer. Ne? Und das sind Dinge, da braucht man keine Ressourcen für, braucht man wenig Zeit für, aber die verändern radikal, wie man in dem Moment lebt, und gleichzeitig verändert das auch, wie die Zukunft für einen selber aussieht. Ne? Weil wenn ich mal was Nettes über dich sag, ne, dann bist du glücklicher, bin ich glücklicher. Und gleichzeitig entsteht eine Chance oder eine Möglichkeit, dass wir wahrscheinlich in Zukunft wieder was zusammen machen. Ne?
Ja.
Und das sind einfache Dinge, die aber jeder Mensch praktizieren kann, tagtäglich. Und ich bin davon überzeugt, jeden Samen, den man heute pflanzt in der Erde, ne? Und wie man ihn pflanzt, bedeutet gleichzeitig auch, dass dort was wachsen kann. Ne? Und wenn man eben über eine Dankbarkeit oder über eine Offenheit oder einen Optimismus das pflanzt, dann glaube ich eben, dass dort auch was richtig Tolles entstehen kann und man auch dann eine bessere Zukunft für sich selber erfindet.
Mein Vater hat mit meinem Opa immer viel Schach gespielt. Ich erinnere mich, die saßen dann im Wohnzimmer, daneben noch ein Glas Whisky vielleicht, und haben die Schach gespielt. Ich habe dazu geguckt, ich kannte die Regeln nicht, aber fand es faszinierend. Irgendwann habe ich es dann gelernt und gegen meinen Vater gespielt. Und was ich beim Schach gelernt habe, ist, dass sich natürlich immer eine neue Situation ergibt und dass man sich jede Situation eben auch ganz genau anschauen muss. Das heißt, man schaut, wo sind die Risiken, wo werde ich angegriffen, wo habe ich aber auch die Möglichkeiten, in die Offensive zu gehen, schaue ich zwei Schritte nach vorne. Und ich hatte mal irgendwann das Buch von Garry Kasparov gelesen, dem ehemaligen russischen Schachweltmeister, der sagte auch, Life is Chess. Und das erinnert mich sehr auch an das, was du sagst, immer zu schauen, wie ist die Situation und welche Möglichkeiten habe ich denn jetzt? Und selbst wenn es gerade echt mies aussieht, selbst dann gibt's vielleicht noch mal was, wenn ich rauszoome und wenn ich mir das mal ganz genau anschaue oder wenn ich es vielleicht auch mal ganz kurz liegen lasse und damit auch noch mal überzuleiten zu deinem Buch, wie es beginnt, nämlich mit einer ganz dramatischen Situation, einem Feuer. Und selbst in dieser Situation, die du ja auch uns ganz kurz noch mal anlesen kannst, habt ihr positiv und optimistisch gedacht, wo man vielleicht sagen würde, Mensch, hier ist doch jetzt gerade alles vorbei.
Genau, du baust ein schönes Bild in meinem Kopf auf über dieses Schachspiel. Und ich glaube, die meisten Menschen versuchen, die Gefahren zu erkennen. Ja, das ist einfach, wie unsere Denkweise schon evolutionsbedingt einfach funktioniert. Ne? Wir versuchen über eine Negativity Bias, so wir versuchen die Fehler zu versuchen zu erkennen, aber auch die Gefahren zu erkennen, sind wir gesteuert. Ne? Und ganz, ganz wenige schauen nach den Möglichkeiten. Aber ich glaube, das kann man auch trainieren, das kann man lernen. Und mein Buch ist so ein bisschen der Aufruf, dass man genau hin zu Möglichkeiten erkennen, Chancen erkennen, gehen kann und was dann das eben auch bedeutet für einen selber. Du zeichnest genau dieses Bild in meinem Kopf und vielleicht würde ich noch darüber hinaus sagen, life is not just a game of chess. Life is what happens with other people. Ne? Und genau diese Erfahrung, die du beschrieben hast am Anfang, mit deinem Vater zusammen zu sitzen, egal ob das dann Chess ist oder was anderes, aber diese Momente sind eben auch wertvoll. Ne? Und ja, dann einfach mal zu genießen und zu sagen, ich bin jetzt dankbar, dass ich mit einem anderen Menschen gemeinsam spielen darf, etwas entwickeln, Möglichkeiten, Chancen erkennen, lachen und so weiter. Na, das sind auch die Qualitäten. Und ich glaube, für uns als vielleicht auch Führungskräfte ist dieses ganz, ganz wichtig, dass wir nicht immer auf dem Chessfield uns bewegen und versuchen, die Gefahren zu minimieren auf dem Schachspiel, sondern die Perspektive erweitern und sagen, ich bin hier in einer Beziehung mit einer anderen Person und was bedeutet das für mich? Weil die letzten Forschungsarbeiten von einem Freund von mir, Robert Waldinger, der ist Psychiatrist in Harvard an der East Coast, hat eben herausgefunden, dass das Einzige, was uns ein längeres und glücklicheres Leben beschert, sind unsere Beziehungen.
Ja.
Und die Qualität unserer Beziehungen. Das heißt nicht, er hat nicht herausgefunden, wie gut wir im Chess sind oder im Schachspielen oder Gefahren minimieren können, sondern wie unsere Beziehung und die Qualität unserer Beziehung zu verschiedenen Menschen eben auch ist. Ne? Und dann kann man sich schon die Frage stellen, hey, möchte ich einfach mal mit anderen Menschen auch wieder Chess spielen oder Schach spielen? Möchte ich mit anderen Menschen mich austauschen? Möchte ich mit anderen Menschen glücklich sein, lachen, diskutieren, Möglichkeiten erkennen? Und wenn man, glaube ich, diese Perspektive einnimmt, dann ist man schon ein ganz, ganz großer Schritt auch in Richtung Zukunftsmentalität, die für mich das Wichtigste ist, dass Menschen gerade in heutiger Zeit auch zeigen sollen.
Du hast in dem Buch, das wir natürlich dann in den Shownotes entsprechend verlinken, viele deiner Freunde und Bekannten und ehemaligen Kollegen mit reingenommen, die auch ihre kurze Episode erzählen, die dann zu dem Kapitel passt. Und ich habe mal die Isabel Schnellbügel rausgenommen, das hat mir so gut gefallen, die nämlich davon spricht, dass es eine gute Idee ist, sich neue Ideen anzusehen, mit anderen Kontakten sich zu beschäftigen. Und sie sagt, I get my best ideas from conversations with people who come from completely different fields than my own. Mhm. Ich finde das auch immer sehr interessant. Ich hatte mal vor Jahren als Second Life kam, ja, du erinnerst dich. Mhm. Und dann sprach ich mit einem Freund darüber und sagte, das ist doch bestimmt echt interessant, wenn man da mal unterwegs ist. Und dann meinte er, das Leben ist für mich das größte Videospiel. Ich treffe hier dauernd neue Avatare und begegne denen und stelle mich auf die ein. Und dann aber auch zu gucken, also was bedeutet jetzt diese Begegnung, die ganz zufällig sein kann, beim Einkaufen in der Nachbarschaft oder auf der Arbeit. Und so wie sie das eben, die Isabel, auch beschreibt, dass da eine große Chance drin liegt, das finde ich auch sehr interessant. Und mich würde auch interessieren, wie du das in deinem Leben und Alltag interpretierst.
Mhm. Genau, ja. Ich hatte das große Glück, dass ich 14, ich nenne sie Future Readies, im Buch featuren darf. Das sind Menschen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, die ich trainiert habe, die ich ausgebildet habe. Und unglaublich faszinierende Menschen, die ganz unterschiedlich sind, aber alle ihre eigene Zukunft mitbestimmt haben, in einer ganz spezifischen Art und Weise. Und Isabel hat eben über Offenheit, Ne? Offenheit für verschiedene Perspektiven, Offenheit für verschiedene Ideen von verschiedenen Menschen, eben genau auch eine unglaublich tolle Karriere, ein unglaublich tolles Leben für sich gestaltet. Und diese Geschichten genau bringen eben auch diese vielleicht teilweise abstrakt klingenden Dimensionen einer Zukunftsmentalität, ne, wie Optimismus, Offenheit und Neugier, bringen die so zum Leben. Und das ist mit realen Menschen verbunden, wie die das praktizieren und wie die das auch immer leben. Und für mich ganz faszinierend und ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil eben auch meines Narrativs, wie diese Menschen diese Zukunftsmentalität tagtäglich leben und wie sie auch nutzen dafür, um mehr Möglichkeiten zu sehen. Und wir wissen alle, wenn wir uns mit anderen Menschen austauschen, ne, das braucht immer so ein bisschen ein, also ich bin, man wird wahrscheinlich das Label Introvert, Learned Extrovert benutzen. Ne? Also ich habe es gelernt, dass ich mit anderen Menschen und auch auf andere Menschen zugehen kann.
Ja.
Fällt mir nicht immer einfach. Aber gleichzeitig merkt man, dass man von jedem Menschen was lernen kann. Ne?
Ja.
Und man lernt das meiste von den Menschen, die absolut anders als man selber ist. Ne? Und das ist ein Takeaway, wo ich dann immer sage, klar, geht raus in die Welt. Es gibt so viele unglaublich faszinierende, spannende Menschen. Jeder hat eine interessante Story zu erzählen, die uns dann wieder hilft, unser eigenes Leben zu navigieren. Ne? Unser eigenes, das Bild von einem Videospiel, das Leben ist, beziehungsweise wie man das eigene Leben navigiert. Es gibt ja keinen Masterplan, ne? Sondern den Masterplan, den entwirft man selber. Und je mehr Input man hat von verschiedenen Menschen, verschiedene Ideen, desto besser kann man, glaube ich, auch dieses Leben navigieren und besser werden die Chancen, die man eben auch erkennen kann.
Wie sah überhaupt der Schreibprozess aus? Hast du dich da eingeschlossen? Hast du Hilfe gehabt? Wie lange hast du überhaupt geschrieben?
Der sah ganz unterschiedlich aus. Jeden Tag war anders. Ne? Und das ist ja genau auch mein Kreativprozess. Ich begebe mich dann an unterschiedliche Orte. Das waren, glaube ich, über 100 Orte, an denen ich mich begeben habe, um zu schreiben.
Ich kenne das von der Musik, Frederik. Ich habe ja früher viel im Bereich Rap, Hip-Hop gemacht. Die Musiker gehen dann zum Aufnehmen des Albums, die fahren dann weg. Die wollen dann an einem anderen Ort sein und sich dort auch ein bisschen inspirieren lassen und diesen Vibe dort irgendwie aufnehmen und in die Musik bringen. Und so ist es vielleicht bei Autoren und Autorinnen auch manchmal.
Genau, absolut, ja. Natürlich hier mein Geodesic Dome in unserem kleinen Wald hier war so der erste Anlaufpunkt, aber dann von einem Schiff auf den Galapagos Islands, wo ich relativ lang geschrieben habe, bis hin zu einfach auf einer Parkbank am Strand, beziehungsweise dann in Cafés oder in Restaurants oder wo man sich dann eben auch befindet und dann eben genau auch diese Umgebung auf einen wirken zu lassen. Ne? Ist es eine laute Umgebung mit vielen Menschen oder ist es ein leiser Ort in der Natur? Alle diese Umfelder haben ja eine gewisse Wirkung auf einen, wie man denkt und wie man fühlt. Ne? Und das auch genau in diesen Schreibprozess mit aufzunehmen, war sehr hilfreich. Ne? Ich habe über eineinhalb Jahre geschrieben an dem Buch habe mir dann mit unterschiedlichen Menschen, habe ich mich ausgetauscht, habe dann Feedback bekommen, habe dann Hilfe bekommen, Schreibaufgaben wurden mir gegeben, weil das natürlich alles ein neues Feld für mich ist. Ne? Und wie lernt man Neues am besten ist, indem man es erstens ausprobiert, ne? Und sagt, the only way to do it is to do it. Ne? Das ist relativ simpel, aber ein hilfreicher Spruch. Und dann learn from other people. Ne? Wie würden das andere machen? Probier es aus. Ne? Krieg Feedback. Und das war oder ist eines der tollsten Möglichkeiten der Kreativarbeit für mich, die ich bislang gefunden habe.
Wir haben das heute gar nicht so besprochen, aber das ist auch nicht schlimm, weil wir das in vielen der letzten Podcast-Folgen besprochen haben, das Thema AI, künstliche Intelligenz. das beschäftigt uns ja gerade extrem und wird auch unsere Zukunft noch sehr verändern. Davon können wir wohl ausgehen. Mhm. Das bereitet auch vielen Sorge. Also werden die Wahlen manipuliert? Ihr habt in den USA Wahlen. Die Hälfte der Erdbevölkerung wählt ja irgendwie dieses Jahr. Also was passiert da alles? Was wird da kommen? Wie entwickelt sich KI weiter? Aber wenn wir optimistisch bleiben, wir haben ja heute ein sehr optimistisches, positives Gespräch auch geführt. Teil doch gerne mal mit uns, worauf freust du dich in der Zukunft?
Also ich bin ja der Überzeugung, dass man es kaum erwarten sollte, in der Zukunft zu leben, weil die Zukunft besser sein wird als das heute. Gleichzeitig bestimmt das heute natürlich auch, wie die Zukunft aussieht. Ne? Jeder Moment, in dem wir leben, jede Aktion, aber auch jedes Denken, jedes Fühlen bestimmt natürlich, wie das Nächste aussieht. Und ich freue mich auf alles. Ja, ich freue mich auf, wie weiter Technologie uns hilft, Dinge anders zu machen, Dinge schneller zu machen, besser zu machen, auch wirklich jedem und jeder hilft, einfach auch in Dinge einzutauchen, die man vorher wahrscheinlich nicht für möglich gehalten hätte. Ich freue mich aber auch, dass die Welt ein Stück weit freundlicher zueinander wird. Na, das ist, glaube ich, eine große Aufgabe, dass wir weg von Neid und einer Neid-Kultur hin zu einer Kultur des Kindness, ne, und der Nächstenliebe auch gehen. Und freue mich, dass jeder Mensch auf dieser Welt auch für sich erkennt, dass man nicht bestimmen kann, woher man kommt, aber wohin man geht. Ne? Und das zu leben und dann auch dies als Chance zu begreifen, finde ich unglaublich, unglaublich wichtig. Und natürlich die Natur, ne? Das liegt mir sehr am Herzen, das liegt meiner Familie sehr am Herzen, weil wir leben in der Natur, ne? Mit allen seinen Vor- und Nachteilen. Also wir sind regelmäßig von Naturkatastrophen betroffen, ob das Flooding ist oder auch die Feuer, die hier regelmäßig dann stattfinden.
Ich habe auch gelesen, dass auch untersucht wird, das Thema Erdbeben. Ne? Das war ja in Kalifornien auch in der Vergangenheit leider schon an der Tagesordnung.
Genau, wir hatten jetzt letzte Woche an der East Coast auch wieder ein Erdbeben, was neu ist. Genau, und es hat auch wieder hier in der Nähe in Berkeley ein kleines Erdbeben gegeben. Von dem her, man lebt mit der Natur. Ne? Ja. Und das zu respektieren und nicht nur von der Natur zu nehmen, sondern der Natur auch zurückzugeben und ein anderes Verhältnis zu der Natur auch zu bekommen, dass Natur auch unglaublich inspirierend sein kann und wie neue Forschungsarbeiten eben auch zeigen, relativ simpel, dass 60 Minuten in der Natur einem helfen, dass man weniger gestresst ist, dass man wieder neue Ideen hat, dass man auch Lust am Leben bekommt. Dann finde ich immer, warum respektieren wir die Natur nicht noch mehr, ne, als ein Ort und unsere Umgebung, die uns eigentlich Mensch sein lässt und auch unsere größten Potenziale auch immer wieder freisetzt. Ne? Und das nächste Mal, glaube ich, wenn man in die Natur geht und Erde sieht, ne, das ist immer für mich so eine faszinierende Aufgabe, ist dann einfach mal diese Erde zu nehmen. Und dann sich zu verdeutlichen, dass in dieser Hand Erde, ne, mehr Lebewesen als Menschen existieren. Und sich dann mal die Zeit zu nehmen, auch diese Erde in der Hand einfach mal auch zu analysieren, zu betrachten. Ne, dieses Zoom-In zu machen, zu sagen, hey.
Staunen, ne? Auch staunen.
Dieses Staunen, genau, diese Neugier auszuleben, zu sagen, oh, was zeigt sich genau in dieser Hand Erde? Und dann einfach diesen Perspektivwechsel auch wieder einzunehmen und dann zu sehen, wie klein man doch in diesem Universum ist und gleichzeitig, wie viel man dann doch mitbestimmen kann, ob diese Erde und die Menschheit ein Stück weit besser werden kann, mit unseren Aktionen, aber auch mit unseren Denkweisen angefangen. Und ich glaube, das sind Dinge, da freue ich mich auf die Zukunft und ich sehe da große Möglichkeiten für uns Menschen, dass dieses auch alles wahr wird.
Ein wunderbares Schlusswort. Herzlichen Dank, Frederik, für das Interview, für das Gespräch, für deine Offenheit und vor allen Dingen auch für dein Buch. Danke, dass ich schon lesen durfte. Alle anderen, holt euch das Buch, lest es, benutzt es. Du hast ja auch geschrieben, man kann es eigentlich fast wie ein Werkzeug, auch wie ein Tool benutzen, denn da steckt unheimlich viel drin. Und schön, dass du auch so praktisch schreibst aus deiner eigenen Story. Das wird, glaube ich, auch nochmal viele interessieren. Google ist ja immer interessant. Also insofern vielen, vielen Dank. Bleib gesund. Das ist, glaube ich, heutzutage auch immer nochmal ganz wichtig zu sagen. Und viel Erfolg mit dem Buch.
Super. Vielen Dank, Gabriel. Wir sehen uns in der Zukunft.
Wir sehen uns in der Zukunft. Mach's gut. Bis bald.
Danke.
Ciao. Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Folge. Alle Links wie immer in den Shownotes, also das neue Buch von Frederik, die Website, LinkedIn natürlich, all das bekommt ihr dort. Und wenn ihr mögt, dann unterstützt doch diesen Podcast gerne. Das könnt ihr tun, indem ihr die Show abonniert in eurer Podcast-App. Das könnt ihr tun, indem ihr sie bewertet, diese Show, also mit ein paar Sternen bei Apple Podcasts und Spotify geht das sehr, sehr einfach. Also würde mich auch über 5 freuen, wenn es nicht anders geht. Und ihr könnt natürlich die Folgen auch teilen in euren Netzwerken. Also lasst andere wissen, was euch gefallen hat. Lasst es auch mich wissen. Schreibt mir gern eine kurze Mail oder eine direkte Nachricht über LinkedIn. Und ganz einfach könnt ihr auch meine Webseite besuchen, gabrielrath.com. Dort gibt es nochmal alle Infos zu neuen Projekten, zu neuen Dates, wo ich unterwegs bin, auch als Moderator oder Keynote-Speaker. Wenn ihr mögt, können wir auch zusammenarbeiten. Ihr könnt mich auch gerne anfragen. Das läuft dann über meine SpeakerInnen-Agentur Minds & Matches. Verlinke ich euch auch nochmal. Und ich kann euch auch unterstützen, wenn ihr einen Podcast starten wollt. Das heißt, die Fragen, die man sich dort stellen sollte, wie positioniere ich mich, wie möchte ich eigentlich auch mein Format weiterentwickeln und wohin soll die Reise gehen, all diese Fragen können wir uns gemeinsam stellen in einem Sparring. Und wenn es dann Richtung LinkedIn geht, kann ich euch auch unterstützen. Da habe ich schon einige Erfahrungen gesammelt. Von daher kommt gerne auf mich zu, wenn ihr Interesse habt. Ansonsten wünsche ich euch erstmal alles, alles Gute. Ich hoffe, ihr habt genauso viel aus dieser Folge mit Frederik mitgenommen wie ich. What's next is now. In diesem Sinne, lasst euch gut gehen. Wir hören uns nächste Woche. Bleibt gesund und bleibt connected.